Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern in Berlin sein Modell der grünen Leitmärkte vorgestellt. Dadurch soll die Nachfrage vergrößert werden für Beton und Stahl, die klimafreundlich hergestellt werden. Wir schauen heute auf ein Verfahren, das beide Materialien miteinander verknüpft und für deutliche CO2-Reduktionen sorgen könnte. Außerdem geht es bei uns um einen kuriosen Fund in einem österreichischen Weinkeller. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Doch zunächst blicken wir nach Brüssel. Dort steht seit gestern Europas Raumfahrt im Mittelpunkt. Die Europäische Kommission und die Europäische Weltraumorganisation ESA, die sind zu einem gemeinsamen Gipfel zusammengekommen. Es geht darum, neue Ziele im All zu definieren, der Raumfahrt mehr Schwung zu verleihen und die Industrie auf dem Kontinent zu stärken. Denn die weltweite Konkurrenz ist groß, allen voran natürlich die US-Firma SpaceX. Unser Fachautor für alles im Weltall ist Dirk Lorenzen. Mit ihm bin ich nun verbunden. Dirk, welche Projekte nimmt sich Europa in Brüssel denn nun heute vor?
Am wichtigsten ist da sicherlich der Frachttransport zur Raumstation und zurück. Da ist bisher Europa ja auf die US-Kapseln angewiesen, eben unter anderem von SpaceX. Und vor einem halben Jahr hat man deswegen hier die Industrie in Europa aufgefordert, doch mal Vorschläge zu machen für so den Bau einer eigenen Transportkapsel. 7 Unternehmen haben sich gemeldet und 2 davon haben nun tatsächlich den Zuschlag bekommen. Das heißt, die bekommen jetzt jeweils 25 Millionen Euro, um das Konzept auszuarbeiten. Und dann will man Demo-Missionen haben. Das heißt, die sollen zeigen, dass die Frachtkapseln wirklich hoch und auch wieder herunterkommen bis zum Jahr 2028 bzw. 2030. Und die ESA setzt auf den ganz großen Wurf. Langfristig sollen sich diese Kapseln sogar ausbauen lassen, dass sie nicht nur Fracht transportieren können, sondern sogar Menschen.
2028, 2030, das ist ja nicht mehr so lange hin für den Weg einmal ISS hin und zurück. Das klingt, würde ich sagen, ambitioniert.
Das ist es sicherlich, denn die Raumfahrtwirklichkeit ist ja eben doch etwas frustrierend. Die ESA arbeitet seit 12 Jahren an der Ariane-Rakete. Nun setzt man sich diesen ehrgeizigen Zeitplan. Da schütteln manche ein bisschen den Kopf. Andererseits sind die ausgewählten Firmen jetzt auch nicht völlig unerfahren. Die eine ist Thales Alenia in Italien und Frankreich. Da baut man schon sehr lange Segmente für die Raumstation. Und die andere ist eines der größten Raumfahrt-Startups in Europa, die Exploration Company. Die sitzt in Planegg bei München, hat Ableger in Frankreich und Italien. Da arbeitet man auch bereits an Transportraumschiffen, wenn auch etwas anderen. Und beim Erstflug der Ariane 6, der jetzt im Juli endlich erfolgen soll, da hat dann diese Firma sogar schon eine kleine, leichte Rückkehrkapsel an Bord. Die soll dann eben den Sturz durch die Atmosphäre durchspielen. Da geht es um den Test des Hitzeschilds. Also beide Firmen sind durchaus erfahren.
Die NASA in den USA, die setzt ja bereits seit einiger Zeit auf mehr Wettbewerb zwischen einzelnen Firmen. Zieht die ESA nun nach in dieser Hinsicht?
Das will man genauso machen. Man will den Wettbewerb haben. Man will nicht mehr alles selber bauen, nicht mehr selber fliegen, sondern man kauft jetzt einfach Dienstleistungen. Mal im Bild gesprochen, man bestellt eben das Taxi oder ruft den Lieferdienst. Die Industrie soll das zum Teil auch selber mitfinanzieren und dann über private Kunden praktisch diese Dienstleistung auch an andere verkaufen. So die Hoffnung. Trotzdem muss die ESA da dann noch, damit es richtig losgeht, hunderte Millionen Euro für den Bau hineinstecken. Ob sie das wirklich tut, das entscheidet dann erst der ESA-Ministerrat Ende nächsten Jahres.
Und diese Transportkapseln, wie wichtig sind die denn für Europas Zukunft im All?
Sehr wichtig für die Zeit nach der internationalen Raumstation. In den 30er Jahren gibt es vielleicht noch private Raumstationen in der Erdumlaufbahn. Dann gibt es das Lunar Gateway, so ist geplant, eine Raumstation von NASA und ESA in der Umlaufbahn um den Mond. Und um dort Menschen und Material selbst hinbringen zu können, braucht man diese Kapseln. Man merkt praktisch gerade, oh, die ISS gibt es nicht ewig und jetzt wird es ein bisschen hektisch.
Ein anderes Thema in Brüssel ist der Weltraummüll. Wie will die ESA damit umgehen in Zukunft?
Da setzt man darauf, dass man ab 2030 keinen Weltraummüll mehr hinterlässt, keinen neuen. Man will danach wirklich einfach Missionen haben, die mit 99% Sicherheit am Ende auch wirklich aus dem All entschwinden. Da gibt es 2 Möglichkeiten, eben dass man sie entweder gezielt zum Absturz bringt oder wenn das nicht geht, dass man dann praktisch Müllabfuhrsatelliten hinschickt und dann gezielt diese alten Satelliten zum Verglühen bringt. Das Problem an diesen Regeln ist, die sind sehr schön, aber eben nur Empfehlungen, die sind nicht nicht wirklich konkret, nicht verpflichtend. Immerhin nennt man konkrete Zahlen. Die ESA kann nur sich selber ihre Auftragnehmer dazu zwingen, sie einzuhalten. Aber man hofft natürlich, dass möglichst viele andere Länder und Organisationen und Firmen sich dieser Null-Weltraummüll-Strategie anschließen. Also Problem erkannt. Mal sehen, ob man es lösen kann.
Vielen Dank, Dirk Lorenzen, zum Weltraumgipfel der ESA, der heute noch in Brüssel stattfindet. Zement ist das Bindemittel im Beton. Hergestellt wird Zement in riesigen heißen Drehöfen und dabei entsteht eine große Menge an CO2. Nicht nur durch den Betrieb der Anlagen, sondern weil dabei Kalkstein verwendet wird, also Calciumcarbonat, ein Salz der Kohlensäure, und beim Brennen des Kalks, da wird Kohlensäure bzw. CO2 chemisch abgespalten. Das Mineral wird entsäuert, sagt man. Und solche Emissionen, die lassen sich natürlich nicht vermeiden, es sei denn, man benutzt Recycling-Zement, der bereits entsäuert ist. Im Fachmagazin Nature wird heute solch ein Verfahren vorgestellt. Volker Mrasek berichtet.
Die Idee für das völlig neue und patentierte Verfahren zur Produktion von Recycling-Zement wurde im englischen Cambridge geboren. Die Universität hat dafür eigens eine Firma ausgegründet. Julian Allwood ist Professor für Ingenieurwesen und Umwelt in Cambridge und hat das Konzept mitentwickelt. Das Erstaunliche daran, nicht die Zementindustrie selbst soll das Recycling des so wichtigen Baustoffs übernehmen, sondern Stahlwerke.
When you recycle steel today, you put Steel in a furnace.
Wenn man heute Stahl recycelt, nutzt man dazu elektrische Schmelzöfen, in denen dem Stahlschrott ein Flussmittel zugesetzt wird, um Verunreinigungen zu entfernen. Es besteht aus Kalkstein und formt eine Schlackeschicht auf dem flüssigen Stahl. Unsere Idee ist nun sehr simpel. Anstelle von Kalkstein kann man alten Zement aus abgerissenen Betonbauwerken als Flussmittel verwenden. Die Schlacke, die dabei entsteht, muss man nur zügig abkühlen. Dann wird sie zu neuem Portland-Zement.
Dieser Prozess verbindet also das Recycling von Stahl und Zement und führt so zur Symbiose zweier bedeutender Industriezweige. Der britische Ingenieur sieht darin mehrere Vorteile. Zement im Bauschutt lande heute fast immer auf der Deponie. Hier werde er stattdessen sinnvoll eingesetzt, als Ausgangsstoff für neuen Zement. In dem Prozess falle deshalb auch keine Schlacke mehr an, die entsorgt werden müsse. Wichtig außerdem, der gebrauchte Zement ist bereits entsäuert. Bei seiner Umwandlung setzt er deshalb kein CO2 mehr frei. Und zu guter Letzt, die Schmelzöfen laufen sowieso für das Recycling von Stahl. Man könnte darauf hinarbeiten, sie in Zukunft mit sauberem Strom aus erneuerbaren Energieträgern zu betreiben.
Das Großartige an dieser Innovation ist, sie benötigt so gut wie keine neue Anlagentechnik. Es ist bloß ein Materialaustausch in einem schon existierenden Industrieprozess. Deshalb glauben wir auch, dass man das Ganze schnell hochfahren könnte. Vor 3 Jahren haben wir die ersten 120 Gramm von unserem Recyclingzement hergestellt. Nächsten Monat beginnen wir einen Versuch mit Testöfen, die 30 Tonnen pro Stunde produzieren.
Man könne davon ausgehen, in 3 Jahrzehnten werde doppelt so viel Stahl recycelt wie heute, sagt Allwood und wittert hier ein riesiges Potenzial, sollten die Schmelzöfen dann auch in einem Koprozess Zement aus Bauschutt wiederverwerten. Das sei praktisch ohne zusätzliche CO2-Emissionen im Stahlwerksprozess möglich.
Wir glauben, dass man 1 Milliarde Tonnen Zement pro Jahr auf diese Weise herstellen könnte. Das entspricht einem Viertel der heutigen Produktionsmenge von Zement. Ich denke, in Großbritannien werden wir schon innerhalb der nächsten 10 Jahre auf größere Marktanteile kommen. Die Bauindustrie hätte wirklich gerne emissionsfreien Zement. Viele ihrer Kunden fragen danach. Der Markt wartet darauf.
Der Ingenieur spricht übrigens von elektrischem Zement, weil er in den Stahlschmelzöfen in einem heißen elektrischen Lichtbogen hergestellt wird. In einem Kommentar in Nature lobt die kalifornische Bauingenieurin Sabby Miller das Verfahren aus Cambridge. Ein Viertel der Weltproduktion in Form von E-Zement kann sie sich aber nicht vorstellen, allenfalls ein Zehntel. In der Stahlindustrie dominierten Hochöfen zur Herstellung von frischem Stahl. Viele der Anlagen seien neu und noch lange in Betrieb, so die US-Expertin. Daher gäbe es nicht genügend Anreize, um in Schmelzöfen für Recyclingstahl zu investieren. Wie auch immer, Zement wird seinen starken CO2-Fußabdruck allenfalls mindern können. Also dürfte der Industrie wohl in Zukunft nur eines bleiben: emittiertes Kohlendioxid aufzufangen und einzulagern. Oder es wieder aus der Atmosphäre zu entfernen, durch Technologien zu seiner direkten Entnahme aus der Luft.
Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Der Keller. Der Keller ist ja oft so etwas wie das Unbewusste eines Hauses, denn dorthin wird vieles verdrängt. Ausgemusterte Möbel, Kisten voller Bücher, Werkzeuge, die man unbedingt mal brauchte und so weiter. Wenn dann dort aufgeräumt werden muss, dann kommt das alles wieder hoch. So ähnlich ist es Andreas Pernastorfer ergangen, einem Winzer aus Niederösterreich, aus dem kleinen Örtchen Gobelsburg. Bei Umbauarbeiten in seinem Weinkeller, da ist er auf einen ganz besonderen Fund gestoßen, auf 40.000 Jahre alte Knochen von einem Mammut. Fachleute vom Österreichischen Archäologischen Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die haben sich diese Fundstelle daraufhin näher angeschaut. Mit der Leiterin der Ausgrabung habe ich vor der Sendung gesprochen, mit der Archäologin Dr. Hanna Paro-Souchon. Ich wollte wissen, wie sind denn die Knochen in den Weinkeller hineingelangt?
Nun, die Knochen waren tatsächlich da, bevor der Weinkeller gebaut worden ist. Vor 40.000 Jahren in der Eiszeit war die Umgebung von Niederösterreich eine Mammutsteppe, eine große, flache Graslandschaft mit Gräsern, großen Säugetieren, Mammuts, Bison, Rentieren, Pferdeherden und Lössanwehungen. Also es ist ein feiner, gelber Staub, der sich dann zu sehr dicken Lagen anhäufen kann. Dies ist nochmal 20.000 Jahre weitergegangen. Und danach, ungefähr vor 100 Jahren, haben die Österreicher einen Weinkeller angelegt und dabei auch schon die ersten Mammutknochen entdeckt, die dort unter 17 Metern Bedeckung begraben waren.
Und seit Mitte Mai legen Sie nun die Erdschichten an diesem neuen Fund langsam wieder frei. Welches Bild bietet sich Ihnen da? Was ist das Besondere an dieser Fundstätte?
Wir sahen als erstes eine dichte Lage Mammutknochen, eng ineinander gehakt, ineinander gedrückt, übereinander, durcheinander, überall, wohin man schaute oder wo man ausgrub, Mammutknochen. Mehrere Tiere, also es sind mindestens 3 Individuen auf der kleinen Fläche, die wir bisher untersuchen konnten. Mammuts über Mammuts.
Wie sind die denn da hingekommen? Also lässt sich das erklären aus dem Fund, aus den Fundumständen, aus dem Befund, wie diese Knochen dort abgelagert wurden?
Das ist jetzt natürlich der Gegenstand unserer Forschung und unsere größte Frage, wie die Tiere da hingekommen sind. Hat der Mensch sie gejagt oder sind sie natürlich verändert und der Mensch hat sie verwertet? Das ist alles im Bereich des Möglichen. Im gegenüberliegenden Weinkeller wurden bereits vor 150 Jahren weitere Mammutknochen und aber auch Spuren menschlicher Besiedlung, Feuerstein, Artefakte sowie Holzkohlen gefunden. Und wir haben auch Holzkohlen in unserer Fundstelle darin. Vermutlich ist es tatsächlich sogar die gleiche Fundstelle, die von dem einen Keller in den anderen Keller hineinreicht. Von daher halten wir es für wahrscheinlich, dass der Mensch in irgendeiner Form involviert gewesen ist. Wie das genau aber abgelaufen ist, wird jetzt der Gegenstand unserer jetzt folgenden Forschung sein.
Ja, was genau erhoffen Sie sich an Erkenntnissen? Also was kann man lernen aus diesem Fund darüber, wie Mammut und Mensch, unsere Vorfahren, damals vor 40.000 Jahren zusammengelebt haben?
Ja, wir wissen, dass die Jäger und Sammler der letzten Eiszeit gerne und viel Mammut genutzt haben. Sie haben die Stoßzähne verwendet, sowohl für Geschossspitzen als auch für Kunstgegenstände. Sie haben die Knochen zerschlagen und ausgekocht, das Knochenmark verzehrt. Aber wir wissen leider nur sehr, sehr wenig darüber, wie diese Jagd auf Mammuts vonstatten gehen konnte. Elefanten sind sehr, sehr gefährliche Tiere. Und es ist nicht so einfach, sich vorzustellen, wie man eine Elefantenherde jagt. Ich persönlich hoffe vor allen Dingen darauf, Informationen zu bekommen über eine mögliche Jagd auf Mammuts.
Sie hatten ja schon erwähnt, das war nicht der erste Fund von solchen Knochen in einem Weinkeller in Österreich. Muss man denn mit weiteren eventuell noch rechnen?
Also es ist absolut möglich, dass auch in weiteren Weinkellern sowohl komplette Fundstellen als auch weitere Mammutknochen zu finden sind. Und es ist auch durchaus wichtig, denn der Bevölkerung das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass so etwas tatsächlich auftreten kann und dass es für die Forschung von immenser Wichtigkeit ist, dass solche Funde dann auch gemeldet werden. Da kann die Forschung immens gewinnen, wenn wir eben darüber in Kenntnis gesetzt werden.
Sagt Dr. Hanna Parot-Souchon. Lebensmittelverpackungen, die müssen sauber und hygienisch sein. Für Kunststoffe ist das eventuell ein Problem, denn bereits jetzt kommt da ein Teil aus Recyclingmaterial. Wie garantieren Hersteller trotzdem, dass die strengen Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln auch eingehalten werden? Helmut Nordwig hat sich hier umgehört.
In recyceltem Plastik können Stoffe drin sein, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen dürfen. Deshalb reinigen Hersteller wie die Alpla-Werke mit Hauptsitz in Österreich den eingesammelten Plastikmüll in mehreren Schritten. Die Firma stellt Getränkeflaschen aus PET her und setzt als Rohstoff dabei 20% gebrauchte Flaschen ein. Recycling-Spezialist Michael Heide.
Diese Flaschen, die werden zerkleinert und in einem Waschverfahren von Oberflächen, von Unreinigungen befreit. Ja, da wird heißes Wasser mit Detergentien verwendet. Dann gibt es noch eine sogenannte Schwimm-Sink-Trennung. Also das heißt, das PET, das sinkt in Wasser ab. Und alles das, was schwimmt, trennen wir nochmal als Abfall ab. Und danach gibt es eine Flake-Sortierung, die uns in die Lage versetzt, Restpolymere, die nicht PET sind, aus der Mischung abzutrennen.
Auch Flakes, also Schnipsel, an denen Farbe klebt, werden dabei abgetrennt. Der Rest wird dann aufgeschmolzen, damit alle flüchtigen Verunreinigungen, zum Beispiel Duftstoffe, abdampfen können. Erst dann werden wieder neue Flaschen aus dem geschmolzenen Kunststoff hergestellt. Am besten funktioniert diese Technik bei Flaschen oder Bechern aus PET oder sogenanntem hochdichtem Polyethylen.
Darüber hinaus gibt es immer noch auch diesen großen Themenblock des chemischen Recyclings.
Sagt Martin Schlummer vom Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung. Auch er ist Spezialist für Recyclingverfahren. Chemisch recyceln heißt, das Plastikmaterial wird unter Luftabschluss erhitzt. Dabei wird die Molekülstruktur zerlegt und aus dem Kunststoff entsteht ein sogenanntes Pyrolyseöl.
Und dieses Öl geht dann wieder ganz vorne in die Produktionskette mit rein. Der Vorteil an diesem Verfahren, die Qualität, die am Ende rauskommt, ist wahrscheinlich so gut wie Neuware. Der Nachteil ist, dass es ein sehr, sehr weiter Weg ist, der auch sehr energieaufwendig ist und der auch doch relativ hohe Ansprüche an die Abfallqualität am Anfang noch stellt, obwohl es ja eigentlich mit einer Degradation des Materials beginnt.
Diese Form des chemischen Recyclings eignet sich also nur für sehr sauberen Kunststoffabfall und das ist bei Verpackungen meist nicht gegeben. Selbst wenn nur eine einzige Plastiksorte verwendet wird, ist das Öl kein reines Produkt, sondern eine Mischung verschieden langer Kunststoffbruchstücke. Michael Heide.
Diese Mischung muss wieder aufbereitet werden, um daraus wieder Vorprodukte für Kunststoffe machen zu können. Das ist ein langer verfahrenstechnischer Weg, wo man relativ viel Energie reinstecken muss und wo auch eine Menge Verluste wiederum anfallen. Also nicht alles, was dann in so einem Pyrolyseöl drin ist, ist auch für die Produktion von Kunststoffen wieder geeignet.
Der Rest wird meist verbrannt und das ist nicht im Sinn der Kreislaufwirtschaft. Um Kunststoffe trotzdem vollständig und zu sauberen Produkten recyceln zu können, bleibt für den Experten nur der Weg, ihre Kohlenstoffketten komplett zu zerlegen.
Dort bricht man dann auf zu noch kleineren Molekülen, also da kommt dann Kohlenmonoxid raus. Und dann kann man den kompletten Syntheseweg für die chemischen Rohstoffe wieder gehen. Und dann hat man tatsächlich ein Verfahren, wo man sagt, naja, da können all die Materialien rein, die für andere Recyclingverfahren nicht mehr geeignet sind.
Welche Technik auch immer verwendet wird, Energie brauchen sie alle. Deshalb ist es sinnvoll, Lebensmittel nur dann in Kunststoff verpackt zu kaufen, wenn es nötig ist.
Ein Beitrag von Helmut Nordwig über Recycling für Lebensmittelverpackungen. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Magdalena Schmude.
In den USA hat sich ein zweiter Mensch mit dem Vogelgrippevirus angesteckt. Der Mann hatte auf einem Milchbauernhof im Bundesstaat Michigan Kontakt zu infizierten Kühen und hatte Symptome entwickelt, die einer Bindehautentzündung ähneln. Bei einem Augenabstrich wurde dann das H5N1-Virus nachgewiesen. Das hat die US-Seuchenschutzbehörde CDC mitgeteilt. Ende April war ein ähnlicher Fall aus Texas gemeldet worden. Auch dort hatte der Mann Kontakt zu Kühen, bei denen Vogelgrippe vermutet wurde. Wie genau die die Übertragung von Kühen auf den Menschen abläuft, ist bisher unklar. Es gibt aber die Vermutung, dass der Kontakt zu virusbelasteter Rohmilch eine Rolle spielen könnte. Nach dem Pasteurisieren durch Erhitzen gilt die Milch dagegen als unbedenklich.
Das Magnetfeld der Sonne entsteht vermutlich nah an ihrer Oberfläche.
Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature. Bisher dachte man, dass die Quelle des Magnetfelds, der sogenannte Sonnendynamo, tief im Inneren der Sonne liegt. Die Wissenschaftler hatten berechnet, wie sich ein Magnetfeld verhalten würde, wenn es durch die Bewegungen des heißen, ionisierten Gases in den oberen Schichten der Sonne erzeugt werden würde. Das entsprechende Modell passte dann besser zum tatsächlichen Verhalten des Magnetfeldes als bisherige Erklärungsmodelle. Die Ergebnisse könnten helfen, Sonnenstürme genauer vorherzusagen und so Stromnetze auf und Satelliten über der Erde besser davor zu schützen.
Hefezellen lassen sich von überzähligen Chromosomen nicht stören.
Eigentlich sind die Extrachromosomen ein Problem für die Zelle, weil zu viel von den darauf kodierten Proteinen hergestellt wird. Das kann den Stoffwechsel und damit die Funktion der Zelle stören. Hefezellen haben aber eine Lösung gefunden, um damit umzugehen, wie Forschende an der Charité in Berlin herausgefunden haben. Die Zellen fahren den zelleigenen Proteinabbau hoch, bauen die überzähligen Proteine wieder ab und schützen sich so vor den negativen Folgen, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature.
Eis besteht aus verschiedenen Schichten.
Wenn Wasser gefriert, ordnen sich die Wassermoleküle darin zu regelmäßigen Sechsecken an, die alle in einer Ebene liegen. Dann stapeln sich diese Schichten so aufeinander, dass die Sechsecke genau übereinander liegen. In den Schichten an der Eisoberfläche ist diese Anordnung jedoch verschoben, wie Forschende aus China mithilfe eines hoch aufgelösten Rasterkraftmikroskops entdeckt haben. Bei Temperaturen, die wärmer als minus 150 Grad Celsius sind, verschieben sich die ungeordneten und die geordneten Schichten immer stärker zueinander, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal Nature Physics, bis das Eis von innen heraus instabil wird. Das könnte erklären, warum Wassereis auch schon bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes antauen und rutschig werden kann.
Große Nasen machen attraktiver.
Das gilt zumindest bei männlichen Nasenaffen. Je größer ihre Nase, desto erfolgreicher sind sie bei der Werbung um eine Partnerin. Woran das liegt, beschreiben Wissenschaftler aus Australien in der Fachzeitschrift Scientific Reports. Sie hatten Schädelknochen von Nasenaffen aus verschiedenen Museumssammlungen mit einem 3D-Scanner untersucht, um Größe und Form der Nasenhöhle zu vermessen. Eine größere Nasenhöhle ermöglicht es einem Männchen, lautere und tiefere Geräusche mit der Nase zu erzeugen, eine Art Brüllen, das Dominanz ausdrückt, Konkurrenten abschreckt und potenzielle Partnerinnen anziehen soll. Weil eine größere Nase so indirekt zu mehr Fortpflanzungserfolg führt, könnte sich das Merkmal bevorzugt weitervererben, vermuten die Wissenschaftler.
Sternzeit, 23. Mai. Keine Macht des Mondes. Mit Sonnenuntergang klettert der Vollmond über den Südosthorizont. Der Folklore nach schlafen heute viele Menschen schlecht, es kommen mehr Kinder zur Welt und das Wetter schlägt um. Wissenschaftlich belegt ist so ein Einfluss auf unseren Alltag aber nicht. Vollmond ist nur gut 12-mal im Jahr. Allerdings ändert sich das Wetter erheblich häufiger. Das kann also nicht so viel mit dem Vollmond zu tun haben. Ab und zu ändert es sich eben zufällig an Vollmond. Gleiches gilt für das schlechte Schlafen. Auch das geschieht eben mal in Vollmondnächten. Abgesehen davon, dass in der Lichterflut unserer Städte das zusätzliche Mondlicht gar nicht auffällt und die meisten Menschen ohnehin beim Schlafen die Augen zumachen. Dass beim Vollmond besonders viele Kinder zur Welt kommen, ist eine Wandersage. Geburtsstatistiken zeigen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Presswehen und Mondphasen gibt. Vor einigen Jahren behaupteten einige Wissenschaftler, es gäbe bei Vollmond mehr Verkehrsunfälle. Das war ein Trugschluss, denn im untersuchten Jahr lag Vollmond besonders oft am Wochenende. Da gibt es tatsächlich mehr Unfälle, was aber nicht an Frau Luna liegt, sondern am erhöhten Alkoholkonsum. Manche meinen, dass der Mond uns beeinflussen müsse, weil er ja auch Ebbe und Flut verursacht. Aber es bedarf eben großer Ozeane, um die Macht des Mondes zu spüren. Oder haben Sie schon einmal Gezeiten in einem Dorfteich oder einer Kaffeetasse erlebt? Der Erdtrabant verzaubert mit seinem Licht die kommenden Nächte. Das ist die einzige Macht des Mondes.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Noch mehr Wissenschaft finden Sie in der DLF Audiothek-App.